Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen hören auf eine Geschichte, möchte ich einmal sagen, aus Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8 ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg, und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen, und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ja, liebe Geschwister, wir haben heute, ich sage euch mit Sicherheit nichts Neues, den ersten Advent, und es ist auch nicht mehr weit bis Weihnachten. Allüberall. Um mit einem Weihnachtsgedicht zu sprechen, haben sich die Nikoläuse und die Weihnachtsmänner in den Supermärkten und auch an den Häuserfassaden breit gemacht. Manchmal ist es auch politisch korrekt, eine Weihnachtsfrau, die das kommende Fest verkündet. Und alle Jahre wieder nehmen wir uns vor, eine besinnliche Zeit zu verbringen, doch alle Jahre wieder endet es oftmals in Stress, Ärger und zu knapp bemessener Zeit. Was aber, so glaube ich, viel tragischer ist, ist die Tatsache, dass wir Menschen gar nicht mehr wissen und auch nicht verstehen, was das Weihnachtsfest eigentlich bedeutet. Vielleicht lesen wir auch an Heiligabend die uns so vertraute Weihnachtsgeschichte, doch wir sollten uns heute Morgen einmal mit Philippus fragen: Verstehst du auch, was du liest? Die biblische Geschichte an diesem heutigen Morgen ist mir eine sehr liebe und auch kostbare. Es fällt mir nicht schwer, mich förmlich in die Geschichte zu begeben. Und ich stehe manchmal wie in einem Film vor dem Geschehen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in einem biblischen Film die Szene einmal gesehen habe oder ob ich sie mir nur vorstelle. Ich weiß es gar nicht mehr, aber sie ist mir so lebendig vor Augen. Der eine Hauptakteur ist Philippus, einer der 12 Jünger Jesu. Und wie so viele Gottesmänner und Frauen vor ihm und auch nach ihm war er Gott gehorsam und er tat ganz einfach, was Gott von ihm verlangte. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und dann heißt es in Vers 27, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Im Jahre 2019 würde die Geschichte vielleicht lauten, und er stand auf und fragte, warum? Das macht Philippus nicht. Er steht auf und er geht. Der Auftrag, den Philippus von dem Engel bekam, zeigt uns wieder einmal, dass es bei Gott keine Zufälle gibt. Gott weiß, was er tut. Er ist Herr über Raum und Zeit und er vermag seine Jünger zur rechten Zeit am rechten Ort einzusetzen. Jetzt ist es so, wenn Philippus vielleicht noch erahnen konnte, dass Gott ihn hier gebrauchen möchte, so war der ägyptische Kämmerer völlig unvorbereitet für das, was da plötzlich vor seinen Augen passieren sollte. Und so geht es auch uns, liebe Gemeinde, nur allzu oft. Wir kennen weder den Anfang noch das Ende. Wie wir letzte Woche jedoch hörten, kennt Gott unseren Terminkalender ganz genau. Und er wusste auch, wann wir geboren werden sollten. Und, das war Thema die letzte Woche, er kennt den Tag unseres Ablebens. Es ist kein Zufall, dass wir heute Morgen hier sitzen. Und es gab auch keine Zufälle in unserem bisherigen Leben. Wenn wir Menschen kennengelernt haben, vielleicht durch sie das erste Mal etwas von Gott, von Jesus Christus gehört haben, so war auch dies kein Zufall. Und vielleicht gibt es auch Begegnungen in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, wo wir den Sinn nicht erblicken können. Vielleicht gibt es auch Menschen, von denen wir uns fragen, warum lässt Gott diese Menschen gewähren? Und warum gebietet er ihnen nicht Einhalt? Liebe Geschwister, auch dafür wird Gott seine Gründe haben, auch wenn wir diese Gründe vielleicht niemals erfahren werden. In unserer Geschichte hat es Gott jedoch gefallen, zwei Männer zueinander zu führen, die ohne Zutun des Herrn niemals zusammengekommen wären. Und auch das ein Zeichen für das göttliche Wirken. Am Ende stand die Verherrlichung des Herrn. Das ist etwas, so glaube ich, was wir uns heute Morgen merken sollten. Es ist sozusagen ein Test, den wir anwenden können, wenn wir uns einmal nicht sicher sind, ob unser Tun und Handeln richtig ist. Die Frage, die wir uns stellen sollten, dient es wirklich der Ehre Gottes? Wird am Ende Gott verherrlicht? Ich behaupte mal, wenn dem so sein sollte, dann kann unser Handeln so falsch nicht sein. Verherrliche aber am Ende nur ich mich selbst und mein Tun, dann darf ich sicher sein, dass dies nicht im Sinne des Herrn sein wird. Vielleicht gebraucht der Herr auch solche Menschen oder mit Sicherheit wird er auch solche Menschen gebrauchen. Aber wir dürfen uns sicher sein, wenn unser Tun nicht der Ehre des Herrn dient, dann wird es nicht richtig sein. Auch wenn Gott krumme Wege manchmal nutzt, um am Ende wieder einen geraden Weg daraus zu machen. Und dieser Philippus nun, der tut, wie ihm geheißen, und er stellt etwas Erstaunliches fest. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Dieser fremde Mann, und der war wirklich fremd, dort auf dem Wagen, der las in den heiligen Schriften der Juden. Ganz augenscheinlich kam er von weit her. Und es war mit Sicherheit ungewöhnlich, dass dieser Fremde die Schriften studierte. Vielleicht, man weiß es nicht, hätte dieser Philippus ohne Gottes Zutun diesen Mann auch niemals angesprochen. Vielleicht hätte er es für zwecklos gehalten. Und wie oft sprechen wir vielleicht unser Gegenüber auch nicht an? Wie oft täuschen auch wir uns im Hinblick auf unser Gegenüber? Wissen wir eigentlich immer, liebe Gemeinde, ob unser Gegenüber sich auch für Gott interessiert? Sehen wir es ihm an der Nasenspitze an? Wohl kaum. Und ich meine, der Kämmerer war schon eine Ausnahme. Wie viele Menschen treffen wir auf der Straße, die laut aus der Bibel vorlesen? Philippus stellt ihm nun jedoch die entscheidende Frage, nachdem er mitgekriegt hat, der liest ja in der Bibel, in den Heiligen Schriften: Verstehst du denn auch, was du liest? Und diese Frage möchte auch ich uns heute Morgen stellen, denn diese Frage ist ungemein wichtig, diese Frage ist, so würde ich behaupten, geradezu existenziell. Glaubt man den Studien? Und da halten wir es mal nicht mit Winston Churchill, der wohl gesagt hat: Ich glaube einer Statistik nur dann, wenn ich sie selbst gefälscht habe. Das ist bei Statistiken meistens der Fall, aber ich behaupte mal, dass diese Statistik stimmt. Wenn man also Statistiken und Studien Glauben schenken mag, dann sind immer weniger Schüler, und die sind ja die Zukunft. Nicht wir sind die Zukunft, ne? Die wir schon älter sind. So sind immer weniger Schüler in der Lage, sinnentnehmend zu lesen. Sie lesen zwar einen Text, wissen aber oftmals am Ende und verstehen auch gar nicht, was sie soeben gelesen haben. So ausgerüstet geht es dann oftmals in die Diskussion, und dementsprechend verlaufen dann Diskussionen oftmals auch relativ flach. Ohne ein grundlegendes Verständnis von Sachverhalten, von Abläufen, von Ereignissen, bin ich aber wie ein Blatt im Wind. Ich werde umhergeweht und muss mich auf die Expertise der anderen verlassen. Ich habe keine festen Wurzeln und ich werde vom kleinsten Stoß umgeworfen. Das Thema führt hier zu weit weg, aber nur mal einen Punkt zum Weiterdenken. Auch die Fridays for Future Bewegung ist ja eine Bewegung, wo junge Menschen ehrlichen Herzens mit Sicherheit glauben, auch für die rechte Sache zu kämpfen. Und der Schutz der Umwelt, der Schutz des Klimas, die Erhaltung der Natur ist ja nun per se auch kein unchristliches Thema. Ja? Aber ich wage zu behaupten, dass dort auch viele junge Menschen dabei sind, die den Gesamtüberblick nicht haben, auch nicht haben können. Die, ja, wo Erwachsene durchaus auch ihre Interessen mit im Spiel haben. Und dass das auch ein Punkt ist, den man zumindest überdenken sollte. Ich glaube, wenn wir Menschen wirklich stark und frei machen möchten, so muss man ihnen die Mittel an die Hand geben, die Zusammenhänge zu durchschauen, dann muss ich ihnen die Möglichkeit geben, durch den Nebel ins helle Licht zu schreiten. Und nicht von ungefähr kommt es auch daher, dass zu allen Zeiten die, ich nenne es mal ein bisschen platt, die bösmeinenden Herrscher versucht haben, das freie Denken und die Gewinnung von Informationen einzuschränken. Martin Luther, der Mann, der einstmals auch für Deutschland stand, ja, das Land der Reformation, dieser Martin Luther hat ja den Kampf geführt dafür, dass die Menschen endlich die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen konnten. Und das war ein Kampf gegen jene Kräfte, die die Bibel, ich möchte mal sagen, auch mit Recht für gefährlich hielten. Ja, denn wenn das Volk endlich die Bibel lesen konnte, dann würde das Volk auch merken, dass oftmals die Obrigkeit, auch die Geistlichkeit, zwar ein Evangelium verkündeten, beziehungsweise irgendetwas verkündeten, was auch in der Bibel stand, aber selbst lebten sie oftmals ja gar nicht danach. Das heißt, Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien. Und, liebe Gemeinde, ich glaube auch, dass das unser Auftrag ist, Befreier zu sein. Lasst uns auch den Menschen aus seiner Knechtschaft befreien. Und lasst uns die Menschen in die Lage versetzen, Gottes Wort ungefiltert und vom Zeitgeist unbeeindruckt zu empfangen. Und da ist das Wort. Verstehst du auch, was du liest, so wichtig? Und dieser Kämmerer, ich finde ihn gut, den Mann. Ja, der ist gut. Der sagt nämlich, wie kann ich es denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Liebe Geschwister, und in diesem einen Satz verspüren wir hoffentlich auch die ganze Falschheit der heutigen Bibelverkündigung. Gleich dem Kämmerer gibt es auch heute unzählige Menschen, die eine Anleitung erwarten. Und was bekommen sie oftmals? Wenn wir den Fernsehbericht uns anschauen oder die Zeitung lesen und wenn es um Kirchentage geht, um was geht es denn da oftmals auf den Kirchentagen? Es gibt die Klimakrise, es gibt den Umweltschutz. Es gibt vielleicht auch noch den Kampf gegen Rechts, den Kampf gegen Rassismus, alles Themen, die dort behandelt werden. Und ich weiß, wenn ich das sage, kann man mich absichtlich falsch verstehen, wenn man es denn möchte. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, die Umwelt ist wichtig. Und es ist kein Zeichen einer christlichen Gesinnung, dass ich meinen Müll in die Botanik werfe und dass ich Schweröl auf hoher See verklappe. Aber, liebe Geschwister, das ist auch nicht das Wichtigste. Ich behaupte mal, ob nun ein paar Dieselautos mehr oder weniger auf unseren Straßen rollen, das hat auch nichts mit unserem Seelenheil zu tun. Das heißt, Menschen kommen in die Kirche. Die erwarten ja etwas. Und ich glaube, sie haben auch ein Recht dazu, etwas dazu erwarten. Und um mit der Bibel zu sprechen, sie erwarten die Speise des Lebens. Und was bekommen sie? Oftmals bekommen sie Steine. Das ist die Realität. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Gemeinde, dass es Menschen gibt, die andere anleiten. Es bedarf Gemeinden, die das Wort so verkündigen, wie es auch geschrieben steht. Es ist eigentlich schon ein Unding, dass man das von der Kanzel am Sonntag überhaupt verkündigen muss. Aber es ist ja die Tatsache, dass heute oftmals der Geist der Zeit die biblischen Erklärungen bestimmt. Aber es geht ja darum, was will Gott uns eigentlich mit diesen Versen, mit den jeweiligen Versen sagen? Und dann kommt der böse Satz, egal ob es euch passt oder nicht, liebe Geschwister. Und es heißt nun weiter in Vers 32, die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt denn der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm, na, was verkündigt er ihm? Das Evangelium von Jesus. Ja, kann es eigentlich ein überzeugenderes Evangelium geben? Philippus setzt zur Erklärung an und beginnt mit dem einzigen zentralen Punkt. Er beginnt mit Jesus. Warum wundern wir uns eigentlich oftmals nicht, dass auch beim interreligiösen Dialog, welch Zungenbrecher, über alles gesprochen werden kann, ohne dass es zu Kontroversen kommt, solange es nicht um die Rolle des Herrn Jesus geht? Ich kann über Umweltschutz philosophieren, ohne auch nur ein einziges Mal die Heilsbotschaft von Jesus zu verkündigen. Aber was ist das am Ende für eine Botschaft? Ich will es einfach mal auf den Punkt bringen, eine christliche Botschaft ist es nicht. Christen oder sogenannte Christen oder wie auch immer mischen sich, vielleicht auch wir, wer weiß. Wir mischen uns heutzutage in alle möglichen politischen Fragen ein, unterlassen jedoch oftmals das, was der eigentliche Auftrag wäre, Menschen von Jesus zu berichten. Die Bibel ohne Abstriche zu zitieren und die Menschen mit, ich glaube, das ist wichtig, Gottes Sicht der Dinge zu konfrontieren. Aber das unterbleibt viel zu oft, weil man auch die Auseinandersetzung, die Kontroverse scheut. Man hat sich zu der aus meiner Sicht völlig falschen Haltung verstiegen, dass man als Christ den Frieden predigen sollte. Und das heißt für viele dann, alle strittigen Themen möglichst auszuklammern. Und das strittigste Thema von allen ist der Herr Jesus. Das ist das absolut strittigste Thema. Ich kann mit Moslems beispielsweise natürlich darüber reden, den Armen etwas zukommen zu lassen. Ja, das ist, gehört zu den Säulen des Islam, da wird mir keiner widersprechen. Ich kann mit gläubigen Juden sprechen und da wird auch keiner sagen, das ist falsch, Menschen etwas zu geben in der Not. Ich werde mit Buddhisten sprechen und was weiß ich, wen es noch alles gibt. Und wir werden uns am Ende alle einig sein. Aber die Kernbotschaft, die habe ich nicht verkündet. Der Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 10, 34, eine Stelle, die wir in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich selten hören werden. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das klingt gar nicht nach Weihnachten. Und Jesus spricht weiter und sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es geht hier um Eindeutigkeit, um Standfestigkeit und um die Treue zu Gott und seinem Wort. Wie können wir das eigentlich alles opfern, nur weil wir uns seines Wortes schämen oder weil wir es für aufrührerisch halten? Unser Herr hat es selbst verkündet. Ich zitiere wieder den Herrn Jesus. 1. Petrus 2, ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Von euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Dieser Stein, liebe Gemeinde, des Anstoßes ist es, der Menschen zum Nachdenken bringt. Und von daher behaupte ich auch mal, ein Gottesdienst, bei dem sich im Anschluss alle fröhlich auf die Schulter klopfen, hat leider nicht selten sein Ziel verfehlt. Und auch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sollten wir immer und immer wieder betonen, dass die vielleicht auch leckeren Schoko-Weihnachtsmänner und Zimtsterne nicht der Kern der Weihnachtsbotschaft sind. Und auch nicht der Frieden, für den das Weihnachtsfest heute oftmals steht, ist die Kernbotschaft. Das wäre nur dann richtig, sofern wir hiermit unseren Herrn Jesus Christus gemeint hätten, der wirklich und wahrhaftig der einzige dauerhafte Friede auf Erden ist. Aber, und ich glaube auch das ist wichtig, wir sollten nicht klagen, und was wir noch weniger machen sollten, ist mit dem Finger nämlich auf andere zeigen. An uns, an dir und an mir liegt es, ob die Kämmerer dieser Erde angeleitet werden oder auch nicht. Am Prediger liegt es, ob er das Evangelium offen und komplett verkündet. Und an jedem Einzelnen von uns liegt es, wo er seine Prioritäten setzt. Auch bei der Wahl der Gemeinde. Was ist uns wichtig? Was ist uns wichtig? 500 Gemeindemitglieder? Ein Chor, der vielleicht Mauern einreißen kann? Angebote für jeden Tag der Woche? Oder aber eine Gemeinde, die das Wort und nichts als das Wort in den Mittelpunkt stellt? Und klar, wenn ich mir 500 Leute in der Gemeinde vorstelle, alle sind nur am Wort interessiert, sie können auch noch singen, dann hätte ich auch nichts dagegen. Aber was ist uns wirklich wichtig, liebe Geschwister? Ich glaube, das Wort ist ganz entscheidend und es ist meines Erachtens auch der Kern all dessen, was wir hier haben. Es ist leider auch so, dass es Gemeinden gibt, wo, sagen wir mal, die Vorschriften eher im Mittelpunkt stehen. Vorschriften, die menschengemacht sind und die auch gar nicht in der Heiligen Schrift stehen. Und dann streiten sich die Gemeindemitglieder, ob das Kino nun vom Teufel ist, ob die Frau immer einen Rock tragen soll, wie lange die Haare des Mannes sind, auch vielleicht gerade bei jungen Leuten, die noch in der Entwicklung stehen, da ist ja auch die Frage, wie ziehen sie sich an? Ist es der Lederschnürschuh oder kann ich es wagen, auch vielleicht mal mit dem Turnschuh in die Gemeinde zu marschieren? Vielleicht muss man als Mann einen Anzug tragen. Da wäre ich beispielsweise schon durchgefallen. Ich glaube, seit meiner Hochzeit habe ich niemals mehr einen kompletten Anzug getragen. Also von daher wäre ich da schon durchgefallen. Ich glaube, liebe Geschwister, das alles sind Fragen, die uns dem ewigen Leben jedoch keinen Schritt näher bringen. Am Ende entzweit es vielleicht auch Brüder oder es schreckt Geschwister ab. Ja? Also ich habe schon von Geschwistern gehört, die abgeschreckt waren, wenn sie, weiß ich nicht, in die Gemeinde kommen und das Erste, was dann den Schwestern vielleicht gesagt wird, also das nächste Mal hast du aber einen Rock an. Oder dem jungen Bruder, das nächste Mal trägst du Krawatte und Anzug. Philippus ist da anders. Ich meine, der Kämmerer, der aus Ägypten kommt, wird wahrscheinlich auch anders angezogen gewesen sein, als das, was er so kannte. Da hat er nicht gesagt, lieber Bruder, wir gucken jetzt erstmal, dass du anständige Gewänder kriegst und dann... Nein, der Philippus hat sich auf das Wesentliche konzentriert. Erst kommen die Heiligen Schriften. Erst kommt die Unterweisung. Und danach? Tja, was kommt danach? Dann lässt man die Gläubigen auch zum Herrn kommen. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Auch hier sind natürlich jetzt mehrere Dinge denkbar. Auch das sollten wir uns vielleicht mal mit ins Gebet nehmen. Ich weiß nicht, wie da der eine oder andere zu steht. Der Philippus hätte ja auch zu dem Kämmerer sagen können, so mein Freund, jetzt habe ich dir alles erklärt. Jetzt warte mal ein paar Jahre ab, mal gucken, was passiert. Vielleicht ziehst du dich mal in die Abgeschiedenheit zurück, so wie das auch die Mönche im Mittelalter gemacht haben. Und wenn du dann nach ein paar Jahren wirklich sicher bist, dann komm noch mal und dann können wir uns über deine Taufe unterhalten. Nein, Philippus hat etwas gemacht. Und was hat er gemacht? Nun, er hat etwas gemacht, was in der Schrift steht, was uns die Schrift sogar gebietet. Ich habe ein paar Stellen aus der Apostelgeschichte mal rausgesucht. In Apostelgeschichte 22, 16 heißt es, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen, deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Apostelgeschichte 10, 47. Kann auch jemand, denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Oder Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und unser Herr Jesus sagt selbst in Markus 16, ab Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Mir ist bewusst, liebe Geschwister, dass das deshalb ein heikler und ein kritischer Punkt ist, weil man natürlich hier auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Bei uns in der Gemeinde ist es so, wenn wir zum Abendmahl schreiten, dass nochmal ganz eindringlich darauf hingewiesen wird, dass zum Beispiel auch das Abendmahl keine Sache ist, die man mal so eben mitmacht, sondern dass man sein Herz prüfen soll. Ja, wir stehen vor Gott, nicht vor den Menschen. Und bei der Taufe ist es nun auch so, dass wir zunächst einmal vor Gott stehen. Und ich selbst habe in meinem Leben Situationen erlebt, so, ich will mal sagen, so Schnellevangelisationen, von denen ich behaupte, dass am Ende keiner genau wusste, was ist eigentlich das Evangelium? Was ist ein Sünder? Warum muss ich Buße tun? Wenn man natürlich in solchen Situationen Leuten vielleicht unvollständig, in verkürzter Form, ohne dass ihr Herz wirklich angesprochen wurde und sie merken, ich bin ein Sünder vor Gott, dann sagt, okay, jetzt hast du dich bekehrt und sie taufen, sie tauft, dann glaube ich, kann man auch Schuld auf sich laden als derjenige, der so etwas tut, ohne dass man wirklich sicher sein kann, dass der andere verstanden hat, um was es geht. Aber letztendlich kann ich jemanden auch in der Gemeinde haben, viele Gespräche mit ihm führen. Aber Gott allein kennt die Seinen. Ja? Das heißt, andersrum zu sagen, ich taufe am besten keinen mehr und ich lasse auch keinen am Abendmahl teilnehmen, damit ich nicht Sünde auf mich ziehe oder dass ich da etwas tue, was vor Gott falsch ist, das wäre, glaube ich, zu viel. Und von daher, an der Stelle, ist es so, dass Philippus sagt, Gott, ich habe dir alles verkündet, wenn du jetzt wirklich ehrlichen Herzens glaubst, dann taufe ich dich. Punkt. Ja. In allen Bibelstellen, die wir heute Morgen gehört haben, und auch in der Stelle mit dem Kämmerer, geht es nämlich um Menschen, denen das Evangelium verkündet wurde, die erkannt haben, in welcher geistlichen Verfassung sie sich eigentlich befinden, die Buße getan haben vor Gott und die am Ende dann die Taufe vollzogen. Die Taufe als Zeichen dafür, dass sie ihr altes Leben haben von Gott abwaschen lassen und die nun im Blute des Herrn Jesu gereinigt, in weißen Gewändern vor dem Throne Gottes erscheinen können. Und dieses Wort von der Buße und der Umkehr, das Wort vom Golgatha, dem Kreuzestod des Herrn Jesus, für unsere Sünden, hat auch heute noch die gleiche Kraft wie vor 2000 Jahren. Und diese Botschaft gilt es zu verkünden. Das ist, was wirklich zählt. Halten wir daher die Augen und auch die Ohren offen für die Menschen, die Gott uns zuführt. Verpassen wir nicht eine günstige Gelegenheit, weil wir, ganz allein wir, die Situation vielleicht für unpassend halten. Wenn eine Evangelisation in der Wüste auf einer Kutsche, liebe Freunde, möglich war, so werden wir auch Möglichkeiten finden, wo wir Menschen das Evangelium weitersagen können. Gehen auch wir so vor wie Philippus, der den Herrn Jesus in das Zentrum seiner Evangelisation gestellt hat. An Weihnachten feiern wir die Geburt unseres Herrn, der als helles Licht in die Finsternis der Welt kam. An Ostern, ich greife etwas vor, feiern wir die Kreuzigung und dann auch die Auferstehung Jesu. Jene Auferstehung, die es uns erst ermöglicht, wieder zum Vater zu kommen. Unsere Schuld und unsere Sünde wurde durch sein Blut getilgt und hinweggewaschen und er ebnete uns den Weg zum Vater. Das ist die Botschaft, die wir zu verkünden haben. Jesus allein und sonst gar nichts. Amen.